Meine Lieben, ich predige heute zu dem Wort, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sprechen manchmal das Vaterunser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das meint's aber nicht wirklich so. Also in Ewigkeit. Amen ist ja auch okay. Also in Ewigkeit sei es so, ist auch okay. Aber es geht hier schon um diese Herrlichkeit in Ewigkeit, die wir da aussprechen, die wir proklamieren mit diesem Gebet. Ralf hatte ja in der letzten Predigt, in dieser Predigtserie zum Vaterunser, quasi abgeschlossen. Wir haben uns dann darüber jedenfalls unterhalten und wir sind uns dann einig geworden, dass diese nicht ganz selten zu findenden Worte, Reich, Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit, möglicherweise doch noch ein wenig Potenzial übrig lassen, um nochmal eine kleine allerletzte Predigt daraus werden zu lassen. Wenn wir also am Ende des Gebetes, das Jesus uns gegeben hat, nun sprechen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, und dann es mit einem kräftigen Amen beenden, dann muss man das im Kontext des gesamten Vaterunsers sehen. Dann muss man es im Kontext zu dem sehen, was Jesus in diesem eigentlichen Gebet uns gegeben hat. Was er uns gesagt hat, was wir beten. Und ich will es einfach noch einmal auch aussprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann sprechen wir weiter, denn, und hier liegt die Betonung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, weil Gott alles bereithält, weil seine Allmacht so groß ist, weil es sein Reich ist, weil er diese Kraft und diese Herrlichkeit in seiner Hand hat, beten wir, dass sein Reich kommen möge, sein Wille geschehen möge, auf der Erde und im Hier und im Jetzt himmlische Zustände eintreten mögen, wir unser tägliches Brot haben, uns unsere Schuld vergeben wird, wir auch unseren Schuldigern vergeben, frei von Versuchung sein möchten und vom Bösen erlöst und ferngehalten werden. Dieser Satz, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, findet sich übrigens in älteren Schriften, in den Übersetzungen als Gebet Jesu gar nicht wieder. Wir sprechen es immer so, als wenn es im Fluss das Gebet Jesu gewesen ist, das er seinen Jüngern gesagt hat. Aber es ist offensichtlich so, dass dieses Wort gar nicht von ihm so jedenfalls weitergegeben wurde. Aber in früheren Liturgien, in der frühen Zeit der Kirchengeschichte, ist dieser Satz dann hinzugekommen und als ein Statement, als ein Bekenntnis in dieses Gebet aufgenommen worden. Und es macht ja auch Sinn, das auszusprechen und es nochmal zu bestärken, zu bekräftigen, dass wir es damit wirklich ernst meinen. Aber dass wir es vor allen Dingen an Gott zurückgeben und ihn in den Mittelpunkt stellen. Also nicht unseren Wunschzettel wie zu Weihnachten abgeben, was wir alles gerne haben möchten, sondern ihm die Regierung, sein Reich, sein Wille, seine Herrlichkeit, auf die es ankommt, nochmal klar aussprechen. Also eigentlich ist es sowas wie ein Siegel, das wir mit dem wir das Vaterunser beschließen und damit nochmal diese Allmacht ausdrücklich betonen. Nach dem Motto, yes, he can und nicht yes, we can. Ja, er allein regiert. Und so können wir es auch aussprechen, nämlich als ein festes Glaubensbekenntnis. David konnte dies auch auf eine wunderschöne, fast träumerische Weise zum Ausdruck bringen. Und hat damit Gott geehrt, in der 1. Chronik 29,11 nachzulesen. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich. Und du bist erhöht zum Haupt über alles. Ich möchte jetzt gerne einen ganz starken Sprung machen und auf ein ganz anderes Wort kommen, das ich gestern gelesen habe und das mich beeindruckt hat. Möglicherweise werdet ihr euch fragen, in welchem Zusammenhang steht denn nun das zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Ich werde versuchen, diesen Zusammenhang herzustellen. Ich habe dort gelesen, das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert, um einen Weg zurückzulegen, für den man eigentlich nur 11 Tage gebraucht hätte. Und dann stand dort der Satz, der mich wirklich berührt hat, nachdenklich gemacht hat. Denn die Frage ist ja, woran lag das alles? Und da stand dann, sie kamen nicht weiter, weil sie eine Wüstenmentalität hatten. Was meint nun vielleicht Wüstenmentalität? Könnte es vielleicht heißen, dass sie keine Visionen, keine Träume hatten? Dass sie keine Perspektive kannten? Sie waren eben Menschen wie du und ich. Sie kamen nicht weiter, weil sie eine Mentalität der Wüste angenommen hatten. Weil sie versuchten, eben nur einfach in dieser Wüste klarzukommen. Und hatten sich vielleicht auch schon mit dieser Wüste abgefunden. Das war ihre Perspektive, jedenfalls die, die sie zu dem Zeitpunkt vielleicht sehen konnten. Jedenfalls begeistert wirkten sie nicht gerade. Sondern sie erwarteten von ihrem Leiter, nämlich Mose, dass er dafür sorgte, dass sie gut versorgt waren. Und haderten mit ihm und mit Gott, wenn dies nicht geschah. Mussten sie vielleicht deshalb so lange durch die Wüste laufen, weil sie keine Vision, keine Perspektive, keinen Traum davon hatten, was Gott wirklich für sie in petto hatte? Wie wäre das wohl gelaufen, wenn sie etwas mehr von dieser Vision Gottes in sich getragen hätten? Wenn sie diesen Traum in sich getragen hätten von seinem Reich, von seiner Kraft und von seiner Herrlichkeit. Wenn sie darin die Perspektive gesehen hätten und nicht nur die Wüste vor Augen. Nun, vielleicht hatten sie eine Ahnung davon und nahmen das Wort Ewigkeit für etwas, was sie nach dem Tod zu erwarten hatten. So vielleicht eine Ahnung davon, wie schön es sein wird, wenn sie irgendwann mal nicht mehr leben werden und dann die Wüste nicht mehr ertragen müssen. Nun, sie waren mühselig und beladen, sie waren fix und fertig dort zum Teil, das ist ja nachvollziehbar. Und deshalb sage ich ja, es waren Menschen wie du und ich. Ich würde mir durchaus auch zutrauen, dass ich da rummaulen würde. Stellt euch doch mal oder stellt dir einen Moment lang einfach vor, was wäre, wenn deine Träume für ein Leben mit Jesus in Erfüllung gehen würden. Schließt doch einfach mal die Augen. Matthias, magst du mal eben kurz vorkommen? Dahin? Also ich möchte gerne, dass du dich in den Fluss stellst und mit dem wasserdichten Piano jetzt uns in den Flow bringst. Also stell dir einfach mal vor, was wäre, wenn deine Träume für ein Leben mit Jesus in Erfüllung gehen. Wie das für dich wäre. Schließ einfach mal deine Augen. Mach dich einmal einen Moment völlig frei von jeglicher Wüstenmentalität. Denk einfach an ein Reich voller Kraft und voller göttlicher Herrlichkeit, in dem du real leben würdest. Träume dich einfach mal da hinein und versuche dafür Worte und Bilder zu finden, dass Gottes Stimme in dich hineinsprechen durch Worte, durch Bilder, durch Gedanken. Und lass uns einfach einen Moment dieser inneren Ruhe, dieser inneren Freude, dieser inneren Schönheit auf euch wirken. Behaltet eure Bilder, eure Gedanken noch bei euch und lasst uns zunächst einmal auf die Worte des Textes schauen, die in diesem Gebetsabschluss sich befinden. Wer die Gedanken vielleicht aufschreiben möchte oder ein Stichwort aufschreiben möchte, ich habe da ein paar Schreiber und ein paar Karten hingelegt. Es könnte Sinn machen, dass du es aufschreibst. A, vielleicht für das, was dich hinterher noch beschäftigen wird, aber am Ende der Predigt werden wir auch noch mal landen und dann könnte es Sinn machen. Also schreibt es euch gerne auf in euer iPhone, auf eure Handtasche, auf eure Hand, auf den Arm, auf die Hand des Mannes, wie auch immer. Aber behaltet diese Gedanken und Bilder. Und schauen wir erstmal auf dieses Wort, dein Reich. Übersetzt man das Wort aus dem Griechischen, dann stößt man auf die Übersetzung Reich Gottes, Reich der Himmel, Königherrschaft. Also ganz klar sein Reich. Es geht nicht um irgendein Reich, sondern es geht um sein Reich. Dein Reich. Es ist eine Königsherrschaft, die für uns mit dem Kommen Jesu angebrochen ist. Denn wir hatten zuvor keinen Zugang zu diesem Reich, zu dieser Königsherrschaft. Aber mit Jesus Christus, mit seinem ersten Kommen, ist diese Königsherrschaft für uns angebrochen. Denn dein ist das Reich, dein ist die Königsherrschaft. Und das sprechen wir aus. Und ist das nun ein imaginäres Reich? Also eine imaginäre Königsherrschaft. Irgendetwas, was virtuell ist, was nicht so real ist. Man würde vielleicht in Romanen lesen, surreal ist. Also weit weg von uns auf jeden Fall. Oder könnte es vielleicht sein, dass wir in diesem Gebet auch aussprechen, denn dein ist das Reich in mir. Dein ist die Königsherrschaft in mir. Dein ist die Königsherrschaft über mein Leben. Du bist es, der mein König und mein Herr ist, solange ich auf dieser Erde bin. So wie du mich schon lange gekannt hast, bekenne ich mich zu dir und spreche das hier noch einmal ganz bewusst und ganz ausdrücklich aus. Ich muss gestehen, wenn ich das Vaterunser sage, spreche ich es manchmal einfach nur so daher. Schon mit einer gewissen Ehrfurcht, schon mit einem Bewusstsein. Aber diesen Satz da zum Schluss mit so einem kraftvollen Statement, dass ich voll dahinter stehe, ist etwas, was mir nicht immer so gelingt oder was ich nicht immer so praktiziere und was nicht immer meinem Wesen entspricht. Gehen wir nur einfach mal weiter und schauen auf das Wort Kraft. Dein ist die Kraft. Und hier bitten wir nicht um Kraft, sondern wir drücken klar aus, dass die Kraft seine ist. Wir sprechen klar aus, dein ist die Kraft. Es fühlt sich ja so gut an. Wir wollen ja oft gerne Kraft haben. In einer Gesellschaft, die uns Leistung, Erfolg und übermenschliche Kräfte abfordert. Indem wir am liebsten immer die Stärksten sein sollten. Am besten nur noch Kraftprotze. Muckibuden haben Hochkonjunktur. Erfolg ist, wenn man trotzdem strotzt. Und alle knien vor den Götzen, Leistung, Erfolg und Power. Wir beten hier ganz anders. Dein ist die Kraft. Nicht gib mir die Kraft, für die kommende Woche. Auch gib mir doch die Kraft, meine Pflichten zu erfüllen. Gib mir doch die Kraft zum Durchhalten. Auch gib mir die Kraft doch für dies und für jenes, damit ich in meinem Leben bestehen kann, weil ich schaffe es ja nicht alleine. Sondern wir sagen erstmal ganz klar, dein ist die Kraft. Und dieser Blick von allen Kräften dieser Erde, weg, von allen meinen eigenen möglichen Kräften weg, hin zu Gottes Kraft, hin zu ihm, dein ist die Kraft. Der macht etwas mit uns. Wir wenden uns wieder dieser Herrschaft, dieser Königsherrschaft Gottes zu. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wir drücken aus, aber lieber Vater, dir fehlt es nicht an Kraft. Wenn hier überhaupt etwas fehlt, dann ist das vielleicht eher mein Beten und mein Vertrauen um diese deine Kraft, um dieser deiner Kraft Raum zu schaffen, dass ich deine Kraft entfalten kann und nicht meine. Dass ich nicht auf meine Leistungspotenziale setze, sondern darauf vertraue, dass du Herr bist. Und wenn wir so beginnen, die Kraft unseres Gottes anzubeten, werden wir real erleben, dass Gott uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben hat, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,1 Vers 7. Gott hört unsere Gebete, denn sein ist die Kraft, eine Kraft, die zu unserer Kraft werden kann, wenn wir Gott dafür den Raum geben. Ich möchte damit auf den nächsten Begriff und damit ja quasi den Abschluss des Gebetes kommen. Ich wurde schon gefragt, was denn gemeint ist mit dem Abschluss des Gebetes, ob ich über das Amen predigen werde oder nur über den Punkt. Aber ich wollte bei Herrlichkeit in Ewigkeit wollte ich dann gerne landen und gerne auch mit einem lauten Amen, vielleicht auch sogar von uns allen. Also zum Schluss, denn dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Menschen, die in Gottes Nähe kommen oder kamen, hatten etwas von dieser Herrlichkeit gesehen. Mose musste sogar eine Decke über seine Augen ziehen, wenn er vom Berg zum Volk niederstieg, weil das Licht von Gott her so sehr von seinem Gesicht ausstrahlte, dass die Leute es nicht ertragen konnten. Das hat so geblendet, das hat sie so beeinflusst, die konnten es nicht ertragen. Man kann sich kaum vorstellen, was das für ein Licht, was das für ein Ausdruck gewesen sein muss. Mose hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen, erlebt und spiegelte sie wieder. David ruft in dem Psalm 63, Vers 3 aus: Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Über Jesus Christus schreibt Johannes im Johannes 1, Vers 14: Wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit, die die Jünger sahen, leuchtete vor ihnen auf, als sie mit Jesus zusammen auf dem Berg waren. Jesus wurde verwandelt und es steht, dass seine Kleider wie Schnee und sein Gesicht wie die Sonne leuchteten. Hast du schon mal in die Sonne geguckt? Das kannst du auch nicht ertragen. Also ich kann so ein bisschen verstehen, es ist nichts Negatives und Despektierliches daran, wenn die Menschen damals Mose erlebt haben und es nicht ertragen konnten. Es war nicht Ablehnung, Bitterkeit oder sonst was in ihnen, sondern das ging einfach nicht mit ihren Augen. Das war zu stark. Diese Herrlichkeit war so stark, dass sie es nicht ertragen konnten, dass sie es nicht aushalten konnten. Also ich würde sagen, Luxusproblem. Die Herrlichkeit, die die Jünger sahen, leuchtete von ihnen auf, als sie mit Jesus zusammen auf dem Berg waren. Jesus wurde verwandelt und wie gesagt, seine Kleider wie Schnee und sein Gesicht wie die Sonne. Sie sahen diese Herrlichkeit von Jesus. Und später mit Pfingsten wird sichtbar, wie nun die Herrlichkeit Gottes auf die Jünger herabfällt. Jesus schreibt dazu später an die Korinther im 2. Korintherbrief 3,18 und bezieht sich dabei auf, Paulus hat es geschrieben, aber er hat es von Jesus gehabt. Danke. Und bezieht sich dabei auf Moses und darauf, dass mit Jesus Christus und seinem Evangelium diese Decke weggenommen ist. Und ich nehme hier ganz bewusst die Elberfelder Übersetzung, weil nach allem, was ich geguckt habe, ist die einzige Übersetzung, die dreimal in einem Satz Herrlichkeit verwendet. Sie ist ja ein bisschen komplizierter geschrieben, aber es ist einfach schön. Wir alle aber mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Ein entscheidender Punkt hier ist, die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Wie willst du mit etwas kontaminiert, beeinflusst werden, wenn du damit nicht in Berührung kommst? Wie willst du die Herrlichkeit Gottes in dir aufnehmen? Wie soll sie dich widerspiegeln, wenn du selbst gar nicht vor diese Herrlichkeit kommst? Einen anderen Blickwinkel hast und nicht auf diese Herrlichkeit, dann wird auch da kein Spiegelbild sein. Da wird auch keine Beeinflussung meiner Persönlichkeit sein. Da wird meine Seele nichts von haben. Und schaut man einfach nochmal auf die Bedeutung dieses griechischen Wortes Doxa für Herrlichkeit, dann schließt dieses Wort alles zusammen, was an göttlicher Natur überragend ist. Also alles, was man superlativ sich vorstellen kann an Formulierungen, die für Gott sein Reich und seine Herrlichkeit zum Tragen kommen könnten, sind dort zusammengefasst. Die Offenbarung Gottes in seiner Majestät und in seiner Herrlichkeit. Und wie ich schon sagte, das erste Kommen Jesu nun hat diese Herrlichkeit Gottes für uns zugänglich gemacht. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei. Und sein zweites Kommen wird als glückselige Hoffnung und Erscheinen seiner Herrlichkeit bezeichnet. Es ist so dieses Aufscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, die wir dort erwarten. Und in diesem Begriff Doxa steckt aber nicht allein nur dieser Ausdruck dieser äußeren Herrlichkeit, dieser glanzvollen äußeren Erscheinung, sondern auch die von innen herausscheinende Herrlichkeit, die sich dann auf die äußere Erscheinung niederschlägt, aber von innen heraus kommt. Und damit bin ich beim dritten Kommen Jesus. Er hat ja einmal gesagt, oder es ist prophezeit, dass er kommt. Und er selber sagt, dass er wiederkommt. Und ich sage, dass er dreimal kommt. Weil er nämlich das dritte Mal schon hier ist. Denn er hat uns, nachdem er da war und gesagt hat, wird wiederkommen, hat er uns gesagt, dass er alle Tage bei uns sein wird. Und hat uns gesagt, dass der Heilige Geist kommt, der Tröster, der ihn vertreten wird und der uns vertreten wird. Und das dritte Kommen Jesu verschafft uns den Zugang zu seiner Herrlichkeit im Jetzt und Hier. Und es braucht uns nicht in ein Ewigkeitsdenken und in die Betrachtung, irgendwann wird es ganz wunderherrlich sein für uns, bringen. Das ist ein schönes Bild und das will ich niemandem wegnehmen. Ich möchte es auch selber behalten. Aber es könnte sein, dass wir die Gegenwart verpassen, wenn wir nur daran denken. Und deshalb möchte ich den Blick darauf richten, dass diese Herrlichkeit, diese Herrlichkeit in Ewigkeit etwas ist, was uns im Heute betrifft. Wenn er nun die Ewigkeit meint, Zeitlosigkeit, und dies ist meine tiefe Überzeugung, denn bei Gott war keine Zeit. Ja, er hat den Tag und die Nacht und die Zeit geschaffen und hat uns auch ein biologisches, vergängliches, also zeitlich begrenztes Leben gegeben. Aber er selbst ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn also Ewigkeit Zeitlosigkeit meint, dann ist die Ewigkeit schon jetzt und immer. Und so strecken wir uns im Vaterunser mit unserem Bekenntnis zur Herrlichkeit Gottes zunächst einmal danach aus, dass diese Herrlichkeit seine Herrlichkeit ist. Und indem wir das tun und Gott damit ehren und Gott damit begegnen, nämlich vor sein Angesicht kommen, in seine Gegenwart hineintreten, kann sie Teil unserer selbst werden, nämlich zu dieser von innen herausscheinenden Herrlichkeit, die sich auch äußerlich dann widerspiegelt. Und zwar widerspiegelt und in diese Welt hineinscheint und die Herrlichkeit Gottes in diese Welt hineinbringt. Und es kommt dazu, dass es wahr wird, was wir in dem vorherigen Text des Gebetes ja zum Ausdruck gebracht haben im Vater Unser. Nämlich himmlische Zustände werden auf Erden wahr. Sein Reich kommt durch uns in diese Zeit. Durch dich und durch mich, heute und hier und jetzt. Und es wird wahr, dass wir Gottes Herrlichkeit in allen Umständen sehen. Und andere werden entdecken und seine Herrlichkeit entdecken, unabhängig von den Umständen, in denen wir uns bewegen. Also nicht nur, wenn du gesegnet bist mit großem Segen und wunderbarem, komfortablen Leben, Vermögen, blühenden Weiden, vollen Ställen, Korn ohne Ende in den Scheuern, sondern auch dann, wenn alles leer scheint, wird diese Herrlichkeit, die von innen heraus scheint, sichtbar werden und wie ein Licht in diese Welt hineinscheinen. Weil wir die Gegenwart Gottes suchen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man betet und eigentlich was ganz anderes als Herrlichkeit gerade empfindet. Aber mir hat mal jemand gesagt, Gott nimmt auch Gebete durch zusammengebissene Zähne an. Und so bete ich manchmal diesen Satz auch durch zusammengebissene Zähne. Wir werden Gott und seine Herrlichkeit, wenn wir zu ihm kommen und ihn sehen und sein Angesicht suchen, sein Angesicht, das über alle Maßen scheint, wie Schnee und wie die Sonne, dann wird diese Herrlichkeit von uns ausgehen, unter allen Umständen. Weil wir an die Vision Gottes glauben, weil wir einen Traum haben, weil wir begeistert sind von dieser Vision, weil wir die Wüstenmentalität aufgegeben haben, sondern eine Perspektive haben, etwas, auf das wir zugehen und uns nicht festhalten in dem Anblick der Wüste, in einem Anblick vielleicht der Trostlosigkeit, sondern weil wir einen Trost und eine Herrlichkeit kennen, die über alles hinausgeht, was unsere Umstände vielleicht mit uns machen wollen. Sein ist das Reich, seine Kraft und seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ich würde es jetzt gut finden, Ralf, wenn das okay ist, dass wir noch etwas Zeit uns nehmen und kurz zu zweit, keine große Bewegung im Raum, aber kurz zu zweit uns zusammenstellen und einfach miteinander austauschen, was waren die Gedanken vorhin? Und was für Gedanken hat mir Gott vielleicht jetzt gegeben in diesem Moment der Predigt? Und einfach miteinander bewegen und stellt euch noch einmal hinein in diesen Gedanken der Bilder Was wäre, wenn mein Traum über diese Herrlichkeit, über diese Kraft, über dieses Reich für mich heute, jetzt in diesem Moment in Erfüllung geht? Und nimmt dieses Bild dann auch mit nach Hause und bewegt es. Aber tauscht es doch nochmal, um es festzumachen, miteinander aus. Und wenn ihr beten mögt, dann tut das auch. Vielleicht nehmen wir uns noch 5 Minuten dafür.